Genau, praise God. Wir sind immer noch an unserer Serie heute das letzte Mal. Einfach, dass Gott uns aus Schmerz rausholen will und reinbringen will, einfach auf eine ganz andere Plattform. Dass der Schmerz, durch den wir durchgegangen sind, nicht nur geheilt wird, sondern dass der Schmerz, durch den wir durchgegangen sind, eine Plattform der Autorität schafft, durch die andere Leute gesegnet werden können. Erst wir und dann andere. Amen. Und ich habe die Serie genannt Flucht nach vorne. Weil manchmal musst du einfach rennen, weil da, wo du bist, kannst du nicht aushalten. Und die beste Richtung ist nach vorne. Die beste Richtung ist Richtung Licht. Die beste Richtung ist zu Gott. Egal was ist, die beste Richtung, in die du rennen kannst, ist Richtung Gott. Amen. Amen. Halleluja. Haben wir schon angefangen und so? Ja, Halleluja. Super. Gut, also wer weiß noch, wo unser Schlüsselvers für diese Serie steht? Keiner. Prima. Psalm. Vers. 6, okay, also, 6 und 7, das stimmt. Oha, jemand hat es nachgelesen. Was steht hier? Glücklich oder glückselig, der Mensch, in dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnt. Sag mal gebahnt. Mach mal so gebahnt. Genau, gebahnt, das heißt gerade. Okay, wenn sie durchs... Machen sie es? Wer macht es? Das ist das Schöne, gell? Oh Gott, würdest du bitte mein Tränental zum Quellort machen? Da sagt er, nein, ich habe doch gesagt, du sollst das machen. Manche Leute sind frustriert, weil sie die Ergebnisse nicht sehen, die sie gern hätten, aber das liegt halt dran, dass sie nicht das so machen, wie es Gott sagt, gell? Wenn wir uns das einfach das eine merken können, an Gott liegt's nicht. Sag mal deinem Nachbar, an Gott liegt's nicht. An Gott liegt's nicht. Also wir denken ja oft, ja, das und das ist passiert, Gott, blablabla, immer kommt gleich Gott. Der Teufel findet es prima, wenn du jeden Müll, der in deinem Leben passiert, Gott in die Schuhe schiebst. Das eine, was er cool findet, ist, wenn dir Müll passiert. Und das nächste, was er cool findet, wenn du auch noch glaubst, der Müll kommt von ihm. Weil wer wird schon dem Gott dienen, der ihm Müll schickt, oder? Ich finde es cool, das Buch, das wir jetzt gestern fast fertig gemacht haben. Es kommt noch die Endkorrektur. Auf jeden Fall schreibt der Richard Hurt, da gibt's so eine Übersetzung von dem, wie Gott uns gerettet hat, und er sagt, die Worte, die verwendet werden, es ist wie jemanden aus dem Müll zu ziehen. Wie hat er gesagt, hast du Gott schon mal gesehen wie ein Müllabfuhrmitarbeiter? Ja, und da hat er dich gefunden. Er hat im Müll gewühlt und rumgestiert und da hat er dich gefunden und dich rausgeholt und dich sauber gemacht. Halleluja. Wenn wir keinen Grund haben, Gott zu preisen, weiß ich auch nicht. Halleluja. Der Grund, warum wir glücklich sind, ist ehrlich, weil Gott eine Menge Zeug weggemacht hat und er will noch mehr wegmachen. Halleluja. Wer findet Schmerz toll? Ich auch nicht. Genau, ich kann Schmerz also gar nicht leiden. Es gibt noch Leute, die in unserer Mitte, die mögen Muskelkater. Auch zu denen gehöre ich nicht. Ich finde Schmerzfreiheit eine ganz, ganz, ganz tolle Angelegenheit. Aber trotzdem hat Schmerz positive Nebenwirkungen. Das Ding, wo du Schmerz empfunden hast, bist du einfach einfühlsamer für andere. Leute, die nie durch richtige schmerzhafte Situationen durchgehen, die sind oft einfach nicht sensibel anderen gegenüber. Da gibt's ja immer so, ich gehe auf die andere Seite, dass die Katharina das abtippen kann. Genau. Ich war mal an Weihnachten allein. Ja, tragischer wird's nicht. Ich spüre schon, irgendjemand denkt, sollte ich jetzt betroffen sein oder nicht? Damals habe ich noch ans Weihnachtsfeiern geglaubt und ich war in Amerika und das Nette war, da war ein netter, junger, attraktiver Mann aus der Gemeinde, der so einfach aus so, wisst ihr, da gibt's ja immer so den In-Club in jeder Church und er war im In-Club und er und seine Frau oder Freundin, oder weiß nicht mehr, wie es damals war, und noch ein paar andere Leute haben gesagt, hey, kannst du an Weihnachten zu uns kommen? Das war echt nett zu sehen, dass hier eine Deutsche ist, die eigentlich an Weihnachten jetzt allein gewesen wäre. So, jetzt war der Gottesdienst vorbei. Und ich habe die nirgends gefunden, die Gemeinde hatte 3000 Leute, naja, ich dachte, ich werde ihn schon irgendwie finden. Und ich war allein und ich bin allein nach Hause gegangen und ich muss einfach ehrlich sagen, ich habe mich voll gefreut, das war das einzige Mal, dass der mich jemals eingeladen hat. Interessanterweise fällt mir gerade ein, mit seiner Schwester, es wäre mal das Gleiche passiert, das war die da war mit der Lakewood Church, seine Schwester. Ihr Bruder, genau, hat mich mal eingeladen an Weihnachten, er hat mich gesehen und hat gesehen, Mensch, das wäre schön für sie, wenn sie nicht allein wäre an Weihnachten, aber dann hat er nachher gesagt, er hat mich nicht gefunden, schön. Und dann bin ich heimgefahren und ich wusste einfach irgendwie gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und dann habe ich mich einfach ins Bett gelegt und dann war ich halt allein. Und seitdem fehlt mir nichts mehr, wenn an Weihnachten nichts ist. Ich bin einfach frei geworden von Weihnachten, von dem. Aber Ich bin einfühlsam dafür, dass es Leuten so gehen könnte, dass sie an Weihnachten sich einsam fühlen. Und deswegen haben wir auch immer, auch wenn wir hier kein Weihnachten feiern oder so, irgendwie einen Brunch oder irgendwas gemacht für Leute, die sich einsam fühlen könnten. Warum? Wegen einer Nacht, in der ich enttäuscht war. Ist doch cool, oder? Werden wir ab jetzt jeden Weihnachten einen Brunch haben. Au, Halleluja. Das Ding ist, das ist das Coole. Ich habe nicht geheult, aber es war schon ein komisches Gefühl, so weit weg von Mama und Papa und keiner ist da und so weiter. Das ist niemand. In Amerika ist halt einfach, ich habe ja auch 1,5 Stunden weit weg gewohnt von der Gemeinde und es war dann auch nicht so leicht, sich, sag mal, mit den Leuten dann so, weißt du, wie, genau und so weiter. Und einfach Gott hat mir das zum Besten dienen lassen und damit einfach auch was reingelegt in unser Haus, dass wir solche Leute sehen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man in eine Gemeinde kommt und keiner sieht einen. Und ich habe auch immer schon gesagt, hey, wenn Leute kommen, wir haben hier vorne, mittlerweile habe ich gesagt, hey, vielleicht müssen wir einfach den Spießrutenlauf ein bisschen kürzer machen für die Leute, die zu Besuch kommen, kriegen 3 Begrüßungen, vielleicht reichen ihnen auch 2 oder 1. Aber mir ist es einfach wichtig, wenn jemand hier reinkommt, dass er merkt, wir merken, dass du da bist und dass er sich willkommen fühlt, weil es einfach schön ist. Amen. Und woher kommt es? Daher, dass ich mich manchmal nicht willkommen und übersehen gefühlt habe. Ist doch schön, oder? Habe ich da noch Schmerzen und Verletzungen? Nein. Weil ich diene dem Heiler. Fand ich das cool, damals da durchzugehen? Nö, aber weißt du was? Ich habe es überlebt. Und offensichtlich hast du deine Schmerzen auch überlebt. Sag mal schon mal Halleluja. Das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du in Schmerzen bist, ist, dass du dir leid tust. Weil du dann das verpasst, was eigentlich aus deinen Schmerzen passieren könnte. Das, was du mit Gott zusammen aus dieser schmerzhaften Situation machen könntest, verpasst du, wenn du in Selbstmitleid gehst. Weil bei Selbstmitleid steigt dann Bedrückung ein, bei Bedrückung steigt Traurigkeit ein, bei Traurigkeit eine Depression. Und das Ende der Spirale von Depression, ich sag dir, wo es hinführt, führt in Selbstmord. Ist so. Und alles, was du machst, ist, dich um dich selber zu drehen. Und das Coole an Gott ist, egal welcher Schmerz dir in deinem Leben begegnet, und manche von euch, wir sehen alle hier ganz fröhlich und niedlich aus heute früh, aber manche von euch, ihr habt Zeug erlebt. Ihr habt Schmerzen erlebt. Das ist brutal. Aber du kannst dahin kommen, dass du von diesen Schmerzen frei bist und dass diese Sachen einfach dem Reich Gottes dienen und dir dienen, dass du auf einem Level der Autorität im Geist lebst, dass es dem Teufel einfach nur schlecht wird. Wirklich, wenn ich unsere Gemeinde anschaue, ich immer wieder zu Gott gesagt, Gott, hast du eigentlich auch Leute, die nicht durch Missbrauch gegangen sind, die vielleicht mal zu uns in die Gemeinde, vielleicht auch nur als Besuch kommen würden oder so. So, wir sind eine Gemeinde, die so voll ist von Leuten, die einfach durch schwere Sachen durchgegangen sind. Du denkst, so könnte das sein, brauchst du gar nicht überlegen, sind fast alle. Wirklich schweres Zeug. So, warum hat er die jetzt alle hier reingestopft? Damit ich mehr lerne, meine Seelsorge-Praktiken zu schulen oder was? Und ich glaube, dass das auch mit drin ist. Dass das auch mit ein Teil davon ist, dass wir lernen, noch besser zu werden, weil wir sind wie so, kennst du das, der Hund, wenn der Knochen hat, der lässt den nicht los. So, ich will euch frei sehen. Mich nervt es, wenn noch irgendwas in deinem Leben ist, wo du nicht frei bist. Wenn Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, dann macht er richtig frei. Und da ist da was in mir, das schafft, weil ich dich frei sehen will. Wenn du nicht frei werden willst, kann ich dich ganz entspannt loslassen. Aber die frei werden wollen, was ist die Strategie, dass wir dich noch freier kriegen? Halleluja. Oh, ich will auch noch freier werden. Es gibt immer noch mehr Freiheit. Halleluja. Genau, Schmerz macht dich aufmerksam. Was ist das Gleiche, was ich gerade vorher gesagt habe? Lass die anderen im gleichen Schmerz erkennen, schafft Raum nachzudenken. Also das, was ist, wenn du im Schmerz bist, also bei mir, gut, wie gesagt, der Hirfer ist anders, aber jetzt bei mir, wenn ich im Schmerz bin, überlege ich, wie kann ich da rauskommen. Der Hirfer, wenn er im Schmerz ist, denkt, Mensch, die Übung muss ich nochmal machen, da habe ich Muskelkater gehabt. Bei mir, Schmerz generell, raus, wie komme ich da raus? Und zwar schnell. Ich habe hier einen begeisterten So-Macher. Genau. Okay, und das heißt, das macht dich kreativ. Wenn du jetzt zum Beispiel mal anguckst, wenn jetzt dir, angenommen, du hättest irgendwas, was dich hier beißt, was machst du? Weg. Du tust was dagegen. Und das ist das Coole, wenn du merkst, dass eigentlich irgendwo Schmerz, dass du anfängst, aktiv zu werden. Weil du merkst, irgendwas läuft nicht richtig. Zum Beispiel in einer Beziehung, wenn du merkst, ich werde eigentlich ständig verletzt in der Beziehung, vielleicht kommst du auf die Idee, das ist nichts. Und du läufst weg aus der Beziehung. Bravo. Also ich meine jetzt nicht die Verheirateten. Ihr müsst durch, Leute. Halleluja. Nee, Spaß, also genau, je nachdem. Das ist eine komplexere Sache. Da kann man auch Grenzen lernen, ziehen und so weiter. Man muss sich nicht in der Ehe missbrauchen lassen, aber das ist ein ganz anderes großes Thema. Aber genau, Schmerzen können dir zeigen, da läuft was falsch. Es kann sein, dass bei dir was falsch läuft und es kann sein, dass bei dem anderen was falsch läuft. Nur weil du dich verletzt fühlst, heißt noch lange nicht, dass der andere was falsch gemacht hat. Naja. Achso, genau. So, und wenn du durch Schmerz durchgegangen bist, je nachdem, durch welchen Schmerz du durchgegangen bist, das relativiert dann einfach auch andere Sachen. So, wenn du dir vorher leid getan hast wegen einer schlechten Note und plötzlich stirbt jemand in deinem Umfeld, den du liebst, und ist die schlechte Note, das ist sowas von bedeutungslos. Weißt, gestern hast du noch geweint wegen einer 6 im Vokabeltest und übermorgen stirbt irgendjemand, der dir nahe steht und denkst, mir interessiert eigentlich eine 6 im Vokabeltest. Und es macht alles relativ. In dem Psalm steht, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterblich bin, damit ich klug werde. Und wenn jemand stirbt in deinem Umfeld, dann wird irgendwie dein Leben sowas von erschüttert, klassischerweise, und ich glaube, das ist auch der Wille Gottes, dass du einfach nochmal überlegst, wozu lebe ich, was will ich mit meinem Leben machen? Vor allem, wenn jemand so ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Das gibt so eine Erschütterung und lass die Erschütterung zu, die kann total kreativ sein. Die kann in dir den Evangelisten rausholen. Die kann in dir Energien rausholen, die kann deinem ganzen Leben eine neue Ausrichtung geben, weil du den Schmerz zulässt. In jedem Bereich, in dem du den Schmerz abtötest, kannst du genauso wenig nachher die Freude empfinden. Wenn du zum Beispiel Leuten, die zum Beispiel manisch-depressiv sind, das heißt, die haben Zeiten, wo sie extrem hoch sind und dann haben die Zeiten, die gehen so richtig tief runter, aber tief, 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 tief und dann kommen sie wieder hoch und so weiter. So was du bei denen machen musst, ist, dass du die Höhen runternimmst und dann werden die Tiefen nicht mehr so tief. In dem Moment, wo du versuchst, das eine zu verändern, verändert sich das andere mit. Da gibt es solche Kurven in Mathematik, wo so... Nein. Gerhard weiß bestimmt, fragt ihn. Wisst ihr, ich meine, du kannst nicht sagen, das wäre ja echt toll, hey, ich empfinde keinen Schmerz mehr, aber mit der Freude doppelt so viel, ja. Funktioniert nicht. Lauf nicht vom Schmerz weg, sondern nimm den Schmerz und sag, okay Gott, hier ist mein Schmerz. Ich weiß nicht, wie du das machen kannst, aber mach was. Mach was bitte mit meinem Schmerz. Als erstes, ich gebe ihn dir ab. Amen. Schmerz regt Kreativität an. So, was wir machen durch unser Wohlfahrtssystem in Deutschland, ist, dass wir den Schmerz von der Tatsache, dass ich keine Arbeit habe, wegnehmen. Und dadurch sitzen die Leute nur und warten, was gemacht wird. Was kann denn jetzt der Staat für mich machen? Wie kann denn der Staat neue Arbeitsplätze für mich schaffen? Und so weiter und so fort. Und dadurch wird eine ganze Masse an potenzieller Kreativität über unserem Land plattgewalzt. Und ich sage jetzt nicht, dass ich grundsätzlich gegen Hartz IV bin und ich sage jetzt nicht, dass ich grundsätzlich dagegen bin, dass jemandem geholfen wird, der durch eine Zeit der Arbeitslosigkeit geht. Aber wenn Leute einfach total entspannt ständig ihr Geld bekommen, ich hab Freunde aus Bulgarien, die sind hier rübergezogen nach Deutschland, jetzt mit den offenen Grenzen und so weiter, haben ihre 7 Kinder mitgebracht, müssen nie wieder arbeiten. Durch ihre 7 Kinder bekommen die hier mehr Kindergeld, als sie jemals Geld verdient haben in Bulgarien. Die brauchen sich auch gar nicht am Job umgucken. Aber potenziell steckt in jedem was drin, das auspacken kann, weil Gott uns mit einem vollen Paket ausgestattet hat, um was zu bewirken auf der Erde. Gott hat uns manche mit Geschäftsideen ausgestattet, manche mit kreativen Ideen, Sachen hervorzubringen und so weiter und so fort. Aber du musst es nicht machen, wenn dir das alles gegeben wird. Ich finde es süß zum Beispiel, wenn irgend so eine Omi da auf dem Markt sitzt und ein kleines Blumenschrößel, wo Gänseblümchen oder sonst was drin sind, verkauft für 50 Cent oder für 1 Euro oder sonst was, wenn es jetzt nicht gerade Betrug ist, weißt du, ich meine, warum soll die Oma nicht einfach auch die Befriedigung haben, aus dem, was sie machen kann, einfach ein bisschen Geld zu verdienen? Ist doch super. Das gibt doch einfach was. Ist doch viel besser, als sie geht da hin und dann kriegt sie nur so und so viel und dann muss sie darunter darben und so weiter. Lass doch die Leute einfach mal was ausprobieren. Und wenn es nichts wird, ist doch egal. Lass sie doch was anderes ausprobieren. Wie viel Kreativität wird eigentlich freigesetzt durch Schmerz? Ich habe von einem Mann gehört, den hat es gestört auf dem Klo, dass das Klopapier trocken ist. Ja. Ich würde es jetzt nicht direkt einen Schmerz nennen, okay? Aber ihn hat es halt einfach gestört. Es war ein ganz normaler Arbeiter und was der gemacht hat, er hat einen Klopapierbefeuchter erfunden und wurde Millionär. Guck mal, denk mal über die Sachen nach, die dich stören. Vielleicht kannst du Millionär werden. Du kannst dich entscheiden zwischen, im Englischen sagt man Sofakartoffel, rumliegen und drüber träumen, ah, wäre das schöner, wenn das und das, und wäre das schöner, wenn das und das. Oder du kannst dich entscheiden, weißt du was? Ich erfinde für mich persönlich einen Toilettenpapierbefeuchter. Und wenn den noch jemand will, dann werde ich ihn verkaufen. In kürzester Zeit wurde der voll reich wegen dem Klopapierbefeuchter. Jesus. was es alles gibt, oder? Weil das Ding ist, der Schmerz sagt, gibt dir das Überlegen, wie könnte ich eine Lösung kriegen für die Sache. Das bringt dich dahin, zu überlegen, wie komme ich zu einer Lösung. Und das ist das Coole. So, wenn wir ein gewisses Maß an Schmerz angesammelt haben und wenn wir schon lange mit uns rumtragen, dann ist da einfach wie so eine Betonplatte drauf. Und es kann sein, dass du den Schmerz gar nicht spürst. Ich weiß es gar nicht, habe ich euch letztes Mal das erzählt von dem jungen Mann, der so voller Schmerz war und ich dann jemand anders dazu genommen habe, der konnte es trotzdem nicht spüren. Nee, okay, also, und zwar, da war ein junger Mann und der hatte einfach voll viel Schmerz und ich habe versucht, ihm da zu helfen, ranzukommen. Und das war wie wenn um ihn rum sowas von brutal, als er ist nicht da und so weiter. Bin ich das jetzt? Nein. Sowas von viel Schmerz und ich konnte es gar nicht glauben, dass er das nicht spürt, weil das war wie wenn du, weißt du, bei manchen Leuten läufst du in die Atmosphäre rein und bei ihm war die Atmosphäre Schmerz, okay? Und dann habe ich jemanden, dem er auch vertraut hat und so, habe ich gefragt, hey, könntest du mal dazukommen, weil ich glaube, wir könnten ihm einfach helfen, dass er aus dem Schmerz rauskommt. Und der andere Pastor, der kam dann auch dazu und wir haben dann uns zusammen mit dem unterhalten und er hat auch gespürt, ey, das war wie wenn der ganze Raum voll war mit Schmerz. Das war so krass und weißt du, der hat nichts selber gemerkt. Und auch wo der Pastor damals dann gesagt hat, hey, ja, ich merke das auch und lass uns dir helfen, da rauszukommen, der hat es einfach selber nicht gemerkt. Das nenne ich Betondecke. Das nenne ich Betondecke. Du hast schon so lange damit gelebt, dass du das selber gar nicht mehr merkst, dass eigentlich um dich rum voll viel Schmerz ist. Aber weißt du was? Andere merken es. Der Heilige Geist ist auch nicht überrascht. Also wenn du vielleicht erschrocken bist, hey, in mir ist ja voll viel Schmerz drin, sagt der Heilige Geist nicht, stimmt, echt, wow, habe ich übersehen, sagt er, endlich, endlich, endlich. Und das Ding ist, manchmal kannst du deinen eigenen Schmerz gar nicht wahrnehmen und du brauchst andere, die dir helfen. Oder du merkst irgendwie, okay, komisch sind wir ja alle, ja. Meine Großtante hat einen Spruch in der Toilette, weise ist, wer nicht vergisst, dass er selber komisch ist. Was habe ich heute früh gelernt in der Gemeinde? Weise ist, wer nicht vergisst. Genau, also ein bisschen komisch sind wir ja alle, aber weißt du, wenn du einer von denen bist, die halt schon wirklich komisch sind. Genau, aber in manchen Sachen sind wir doch irgendwie, wir benehmen uns irgendwie so ein bisschen unrational seltsam, oder? Ja, okay, also ihr nicht. Schön. Aber das ist einfach ein Zeichen dafür, irgendwas ist, wenn was schräg ist, es zeigt, dass was schräg ist. So, okay. Da können wir uns auf der theologischen Schiene gemeinsam treffen. Und das heißt, da gibt's was, wo Gott eigentlich ran möchte, um dir was rauszuholen. Aber Gott, ich finde, dass Gott den Willen von Menschen respektiert hat, manchmal habe ich da fast Probleme damit. Weißt du, Gott ist so großzügig, dass er dir eine Lösung zeigt und wartet, ob du sie nimmst oder nicht. Manchmal möchte doch Leute nehmen und sie in die Lösung reinschieben. Ist aber nicht richtig, sondern Gott sagt, guck mal, hier ist die Lösung, willst du sie haben oder nicht? Und es gibt so wenig, die tatsächlich sagen, okay, ich will die Lösung haben und ich will den Preis bezahlen, um die Lösung zu bekommen. Weil wenn du schon dich gewöhnt hast, deine Betonplatten mit dir rumzutragen, gibt dir unbedingt Muskeln, kann auch irgendwie was einen krummen Rücken geben, dann heißt es, dass dir es vielleicht nicht mehr reicht, so einen kleinen Hammer mit Nagelzahn so ein bisschen wo reinzuhämmern, damit da alles aufbricht, sondern es kann sein, du brauchst Presslufthammer, damit man bei dir rankommt. Und es kann halt einfach sein, da muss man irgendwie krasser rangehen. Das kann sein, du musst fasten. Das kann sein, dass dein, oh Jesus, wenn jetzt hier wirkliche Salbung ist, würdest du mich bitte auch berühren, dass du da hinkommst und sagst, oh, rabababababa. Also, weißt du, vielleicht können wir das einfach Presslufthammergebet nennen, was wir da so manchmal machen. Dass du nicht da aufhörst, wo du sagst, ah ja, offensichtlich ist bei mir nichts. Dass du sagst, okay, also 2-3 Leute haben mir bestätigt, dass da eigentlich was ist, auch wenn ich selber nicht sehe. Jetzt mache ich einfach mal. Ich hab Sachen gehabt, da wusste ich, wenn ich eine Gebetsantwort haben will, muss ich jetzt laut rufen. Ja, du bist halt ein anderer Typ. Vergiss es! Ich bin kein Ruftyp. Auch wenn ich hier vielleicht manchmal lustig erscheine, ja. Im Privaten bin ich ernst. Aber viel ernster, eigentlich schon lustig. Der war gut, sagt der Herr. Was wollte ich sagen? Rufen. Ich bin eigentlich kein Ruftyp. Genau, ich finde es überhaupt nicht lustig, wenn deine Nachbarn dich hören, wenn du betest. Ich finde auch nicht, ich will auch gar nicht die Lauteste hier sein, auch wenn es vielleicht oft so ist. Es ist gar nicht irgendwie, oh, sollen euch die anderen sehen, wie laut ich bin und so, wie krass und radikal. Überhaupt nicht. Ich würde das süß finden, so, oh, riebas, schakadarabas, aber ich will einen Durchbruch, okay? Ich habe was in mir und das will einen Durchbruch. Und wenn ich den so nicht krieg und in mir ist es, schrei, dann kriegst du, das mache ich. Das mache ich. Und wenn's Leute stört, mache ich's trotzdem, weil ich ihn haben will. So ist es. Vielleicht nicht immer hier, aber wir haben ein extra Gebetsmeeting bei Invitation Only, wo nicht jeder reinkommen darf. Da machen wir, was wir wollen. Einfach nur so für euch, der noch nie war. Ihr kommt da gar nicht so leicht rein, weil wir würden euch erschrecken. Halleluja. Da war der Traum, den jemand aus der Gemeinde hatte über diese Frau. 3 Träume gab es über diese Frau und die Frau hieß Schmerz. Wer von euch kennt den Traum? Ja, wenn ihr den hören wollt, müsst ihr unsere CDs anhören. Nicht Spaß. Genau, da war praktisch ein Traum. Und zwar eine Frau kam in die Wohnung von jemand und wurde eingeladen. Komm rein. War total dreckig, verfilzt, die Haare eklig und so weiter und so fort. Und sie durfte sich bei einer Person sogar aufs Bett setzen und hat dann aufs Bett riniert. Riniert. Alright, genau das, was man sich wünscht. Ja, wenn dann aufs Bett. Und ich wusste, diese Träume bedeuten was und die sind genau für die Zeit jetzt. Und dann oh, Heiliger Geist, das ist den ganzen Tag, wo ich die Träume gehört habe. Heiliger Geist, ich habe dieses Ding in mir, das ist wie so eine Kurbel, wie so eine Kaffeemaschine von früher. Was ist diese Frau? Ich muss wissen, wer diese Frau ist. Und dann waren wir am Freitagabendgebet, wo man machen darf, was man will. Solange es im Heiligen Geist ist. Und dann habe ich einfach so, ich wusste, ich muss jetzt Jesus schreien, sonst kriege ich die Antwort nicht. Rat, was ich gemacht habe, ich habe geschrien. Jesus, wer ist die Frau? Ich glaube, die anderen haben es nicht mitgekriegt, weil die selber laut waren. Das ist eine tolle Sache. Und dann sofort hatte ich den Namen, die heißt Schmerz. Sofort. Hätte ich nicht geschrien, hätte ich es nicht gekriegt. Bin ich scharf auf Schreien? Nein. Aber wenn es nötig ist, mache ich es. Immer wieder. Bis ich sterbe und da oben erst recht. Ha. Halleluja. Okay, die Frau heißt Schmerz und die Träume waren, dass wir die eingeladen haben, dass die bei uns wohnen. Eklig und dann auch noch urinieren dürfen auf unser Bett. Ich glaube, dass Gott sagen will, dass Frau Schmerz schon viel zu lang in der Gemeinde Jesu lebt, dass Frau Schmerz schon viel zu... Au! Gott bestätigt sein Wort mit folgenden Zeichen, dass man sich wundert. Ey, ist das lustig, dass Frau Schmerz schon viel zu lange in unserem Herzen wohnt, wo sie nicht reingehört und wir müssen sie rauslassen. Und wenn sie nicht so rauskommt, wie es jetzt gerade ist, dann musst du anders rangehen. Press, Luft, Hammer. Ich weiß, da ist was und ich will es loshaben. Okay, ich komme so nicht ran, was mache ich? Ich faste. Ich will das Ding loshaben. Halleluja. Was habe ich hier so Schönes? Unterdrückter Schmerz. Egal. Wir sind hier in Esslingen und Esslingen ist die Stadt der Zwieblinger. Das bedeutet, es gibt eine Legende über unsere Stadt. Da kam der Teufel auf den Markt und er hat die Marktfrau gefragt, gib mir einen Apfel. Und die hat erkannt, es war der Teufel, weil er einen Schwanz hatte und einen Ziegenfuß. Und sie war so schlau, sie hat ihm eine Zwiebel gegeben und er hat reingebissen und ist abgehauen und war nie wieder da. Kam nie wieder nach Esslingen. Seitdem ist Esslingen eine teufelfreie Zone. Halleluja. So, irgendwie lustig, ja? Und Gott, immer mal wieder frage ich mich, warum hast du uns eigentlich nach Esslingen gesetzt? Aber ich finde, irgendwie passt es zu uns. Wir sind die Zwieblinger. Es gibt immer noch mal eine Schicht. Die Botschaft ist, es gibt immer noch mal eine Schicht. Wir sind die Leute, die eigentlich sind wie eine Zwiebel. Und weißt du, wir haben schon so viele Sachen losgekriegt. Wer hier hat schon brutalst viel losgekriegt? Weißt du was, es gibt noch mehr. Okay? Es gibt immer noch mehr. Weil hey, wir haben so Zeug versteckt in uns. Du staunst manchmal. Jemand sagt dir was und bei dir macht ich fühle mich so verletzt. Dabei hat der andere gar nichts Schlimmes gemacht. Das zeigt, da ist was. Mensch, raus mit dem Zeug. Das ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm, dass es dir jetzt gerade wehtut, weil das zeigt, dass da was ist, was raus muss. Und du wirst besser leben, wenn es draußen ist. Wenn du ihn ranlässt. Wenn du nicht ranlässt, dann wird es einfach nur noch heftiger und die Betondecke geht noch mehr zu. Aber wenn du merkst, dass eine Betondecke, ich will euch ermutigen, einfach ranzugehen. Und den Schmerz, den ihr da schon seit Jahren, Jahrzehnten, zum Glück noch nicht Jahrhunderten, vergraben habt, rauszulassen. Und ich will euch nicht ermutigen, in eine Depression zu gehen, euch selber leid zu tun und sagen, ja, stimmt, ich habe so viel Schmerz. Sagen, hey, Schmerz, du warst lang genug hier. Raus! Hau! Schmerz ist ein Geist, Mann. Der kann in dir wohnen. Nicht jeder Schmerz. Okay, wenn ich geschnitten habe, ist es kein Geist. Aber was ich meine, das kann der in dir wohnen. Das kann sich da etablieren. Und es kann wie zu deinem engsten Freund werden. Es fühlt sich so vertraut an, mit dem zu leben. Mit ihr zu leben. Die wohnt bei dir. Uriniert auf dein Bett. Du musst alles einsetzen, dass das Ding rausgeht. Und wie kannst du das machen? Jedes Mal, beim ersten Ton hier im Lobpreis, sagst du, Jesus, hier bin ich. Wenn du noch was findest, raus damit. Oh, was denkt der Nachbar, wenn bei mir Tränchen fließt? Ist doch wurscht. Das ist doch sowas von egal, was dein Nachbar denkt. Ist doch sowas von wichtig, dass Jesus dich berührt. Halleluja. Okay, wenn sich jemand irgendwie leid getan hat, lass uns einfach mal Königin Esther anschauen. Als allererstes, ihre Eltern wurden umgebracht. So, das ist schon mal eine sehr schlechte Voraussetzung für ein fröhliches, glückliches Leben und eine schöne Kindheit. Amen. Möglicherweise war sie sogar dabei, als sie umgebracht wurden. Weil oft ist es so, dass wenn Leute kommen, um jemanden umzubringen, sie nicht darauf Rücksicht nehmen, ob die Kinder das jetzt gerade sehen oder nicht. Und oft, damals, vor allem auch in der Zeit, waren Kinder und Eltern viel zusammen, haben möglicherweise im gleichen Raum übernachtet. Möglicherweise wurden Papa und Mama neben Esther umgebracht. Würde sagen, gutes Einfallstor für Schmerz. So, jetzt hat sie entweder einen Cousin oder einen Onkel oder was weiß ich, den Mordechai, der sie aufnimmt, mit dem sie sich gut versteht, bei dem sie sich wohlfühlt und so weiter und so fort. Und dann hat der König die Idee, der will eine neue Königin. Und was passiert? Sie wird von ihrer Obhut weggeklaut, zusammengebracht mit lauter Mädchen von unterschiedlicher Herkunft, die alle super hübsch sind. Und weiß nicht, ob sie den Mordechai jemals wiedersehen wird. Und sie weiß auch nicht, ob sie jemals wieder mit Leuten zusammen sein wird, die ihrer Kultur und ihrer Tradition entsprechen. Ich weiß nicht, wie viele Jüdinnen da waren. Ich weiß aber, dass Mordechai ihr gesagt hat, lass ihn nicht wissen, dass du Jude bist. Also tendenziell wenig Juden. Weil wenn dir eine Sache, die dir Halt gibt, ist deine Familie, ist ihr einmal geraubt worden, ist ihr ein zweites Mal geraubt worden. Und was dir auch noch Halt gibt, ist eine gemeinsame Kultur, ist ihr auch noch geraubt worden. Ich denke nicht, dass sie so alt war, wie sie hier auf dem Bild in dem Film von Hadassah aussieht. Ich denke, dass sie eher Richtung Teenager-Mädchen war. So, und jetzt ist sie isoliert von ihrem eigenen Volk, ist isoliert von ihren Traditionen, von ihrer Kultur. Und jetzt soll sie sich hübsch machen für den Typ, der sie isoliert hat. Okay? So, jetzt wird sie sogar Königin. Ist es nicht genial? Und jetzt können sie sich sagen, weißt du was, ich hatte so ein schweres Leben und jetzt will ich einfach mein Leben genießen. Das ist jetzt mein Lohn von Gott. Aber in Esthers Herz waren gebahnte Wege. Wenn Esther bitter gewesen wäre, kann ich euch sagen, der König hätte sie nicht ausgesucht. Warum? Weil Bitterkeit macht dich unattraktiv. Und Liebe und Dankbarkeit macht dich attraktiv. Wenn du als Frau denkst, oh, die eine ist so sexy und so sexy werde ich nie sein. Du bist viel attraktiver, wenn aus dir Freude rausstrahlt und Fröhlichkeit, als irgendjemand, der vielleicht die richtigen Maße hat, aber voller Bitterkeit. Halleluja. Also hat der König sich eine Frau gesucht, die innerlich und äußerlich schön war. In deren Herz gebahnte Wege war. Wo die vor den König gegangen ist, hat die nicht dran gedacht, ach, ich Arme, hoffentlich sieht jetzt wenigstens der König mich und so weiter. Sondern die Bahnen in ihrem Herzen waren so gerade, dass sie den Eunuch damals gefragt hat, was sie anziehen soll, was der König schön finden würde. Der hat gesagt, so und jetzt übernehme ich und jetzt hole ich mir den schönsten Schmuck und den Schmuck kann ich bis an mein Lebensende behalten und jetzt hole ich mir alles, was ich will und so weiter und so fort. Sondern sie hat auf Weisheit von außen gehört, weil in ihrem Herz, das war normal, dass sie sich untergeordnet hat und es war normal, dass sie sich Weisheit von außen geholt hat und dadurch ist sie Königin geworden. So, und jetzt gibt's eine Attacke gegen ihr Volk. Und ihr Volk findet es ja selber eigentlich doof, dass sie Königin ist, weil sie ja eigentlich jetzt mit einem Heide verheiratet ist, was ja gegen die jüdische Tradition ist. Sie geht voll aus der Tradition raus und wird zum Schlüssel der Rettung für ihr ganzes Volk. Ich meine, sie ist unter einem Königreich, in dem die Königin umgebracht wird, wenn sie ungefragt zum König geht. Ah, das nenne ich eine glückliche Ehe. Traumehe, Punkt Nummer 1. So, okay, Tipps für gute Ehe. Sprich deinen Mann nur an, wenn er es dir erlaubt, vergiss es. Weißt du, was für ein krasser Umstand. Und ihr Herz war so rein und ihre Umstände waren so hart. Und trotzdem, sie hat sich nach Gott ausgerichtet. Und bevor sie vor den König gegangen ist, um ihr Leben für ihr Volk hinzulegen, potenziell umgebracht zu werden, hat sie 3 Tage gefastet. Was macht man beim Fasten? Man reinigt sich. Ich glaube, dass sie ihr Herz vor Gott geprüft hat und hat gesagt, Gott, wenn irgendwelche Wege in mir sind, die dir nicht gefallen, erkenne mich, prüfe mich, reinige mich. Wenn ich da vor dich, ich kann übermorgen sterben, reinige mich. Wenn ich vor deinem Thron erscheinen sollte, will ich rein sein, dann will ich die Ewigkeit mit dir verbringen, will meine Eltern da oben treffen. Und wenn ich vor den König trete, will ich rein sein. Sie hat sich gereinigt und sie hat zum Volk gesagt, jetzt pass mal auf, sag mal, sie war 17. Ich glaube nicht, dass sie viel älter war. Ich habe jetzt einfach so 17, vielleicht war es ja was anderes, ist auch egal. Stell dir mal vor, sie wäre 17 gewesen und sagt zu dem ganzen Volk, fastet mit mir. Was ist, wenn ein Teenager dem Volk Gottes sagt, fastet mit mir? Weil ich werde mein Leben für euch hinlegen. Wie krass ist das? Ein Mädchen, das jeden Grund gehabt hätte zu sagen, mein Leben ist rum. Jetzt wirklich, jetzt hätte ich auch noch den Rest meines Lebens im Harem verbringen können, nicht mal mein Onkel kann mich mehr besuchen und so weiter. Und in ihrem Herz waren gebahnte Wege und sie wurde zu einem Schlüssel für ihr ganzes Volk. Erstens hat sie Gunst bekommen beim König. Gunst, als er sie geheiratet hat, Gunst, als er das erste Mal das Zepter ausgestreckt hat und dann ist sie nochmal zu ihm gegangen und hat wieder das Zepter ausgestreckt. Und weißt du was, ich glaube möglicherweise hat sie die Regel irgendwann mal geschafft zu verändern. Esther bekam Hamans Haus. Wozu hat sie Hamans Haus gebraucht? Die hatte bestimmt schon viel. Hat sie einfach noch dazu bekommen. Mordechai wurde Nummer 2 im Königreich. Esther hat die Gegenwehr der Juden beeinflusst. Esther 9, Vers 32. Esther hat einen Festtag für das ganze Volk der Juden festgelegt, der bis heute gefeiert wird. Wenn du um die Purimzeit nach Jerusalem kommst, gibt es Purimkekse, die in den Bäckereien liegen. Ich habe einen gegessen dieses Jahr. Ja, yeah. Halleluja. Wie krass ist es? Sag mal, sie war 17. Sie hat das Volk befreit und hat einen Tag festgelegt für ihr ganzes Volk, der bis heute eingehalten wird. Ist doch brutal. Warum? In ihrem Herz waren gebahnte Wege. Ihre Stärke war in Gott und sie hat ihr Tränental zu einem Quellort gemacht. Erst für sich und dann für ihr Volk. Ein Waisenkind hat Geschichte gemacht. Lass uns mal Jesaja aufschlagen, Jesaja 61. Es geht ja um Ringe. Wie können wir Ringe bekommen für das, was uns passiert ist? Wir haben gesehen im Geist, als wir angefangen haben, Gott die Schmerzen zu geben, die wir so in unserer Mitte haben, haben wir gesehen im Geist, dass wir, Entschuldigung, ich habe ein Haar im Mund, dass wir diese Schmerzen Gott geben können, Mist, jetzt habe ich es. Dass wir diese Schmerzen Gott geben können und dass er uns, wenn wir ihm diese Schmerzen abgeben, Ringe gibt. Ringe der Autorität. Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden. Da bist du vorher schon getröstet worden. Ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Freudenöl statt Trauer. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Damit sie, die anderen nachher, Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Jetzt will ich euch mal was sagen. Das ist ja gerade eine Gemeinde, die ehemals missbrauchten. Vor kurzem habe ich erfahren, dass in Esslingen eine der Hochburgen ist, dass in Esslingen extrem viel Missbrauch passiert, speziell bei Kindern. Was wäre, wenn der ganze angehäufte Schmerz von Missbrauch auch aus unserer Vergangenheit vor den Thron Gottes käme und vor den Altar käme und zu einem Tor wird für Massen von Kindern in unserer Stadt, die freigesetzt werden und die zum Schlüssen werden für ihre Nation. Wie willst du jemals die Afghanen in unserer Stadt erreichen? Wie willst du jemals die Türken in unserer Stadt erreichen? Wie willst du jemals die Syrer in unserer Stadt erreichen? Wie willst du sie jemals erreichen? Du brauchst einen. Einer, der zum Schlüssel wird. Aber vorher brauchen wir Ringe. Das mit dem Schmerz ist nicht ein Luxuspaket, das wir dann irgendwann mal im Himmel abgeben. Das mit dem Schmerz ist ein Potenzial, um Kraft und Stärke zu bekommen im Reich Gottes. Dass es dem Teufel nur so schlecht wird. Der lacht sich eins ins Fäustchen, weil er weiß, dass die meisten Christen irgendwo im Geheimen ein Bündnis haben mit dem Schmerz. Einfach, ich gucke meinen Schmerz. Und ab und zu mal haben wir dann so die Zeit, wo wir uns mit unserem Schmerz zurückziehen. Und einfach nur so unsere Schmerzparty feiern. Und Gott sagt, komm raus aus deiner Schmerzparty. Die ganze Welt ist voller Menschen, voller Schmerz. die genau das brauchen, was die haben, die den Ring brauchen, den ich dir geben wollte. Es war nie Gottes Wille, dass dir passiert, was dir passiert ist. Das war nicht Gottes Wille. Aber Gott sagt, ich will das nehmen und ich will, dass du zu einer Schleuse wirst für andere. Dass der Schmerz aus ihrem Leben rauskommt, weil du weißt, wie du deinen Schmerz loskriegen kannst, aber die Leute in Esslingen wissen es nicht. Wisst ihr, was total witzig ist? Ich habe gestern gesucht nach einer Robe, weil hier steht ja, dass wir ein Ruhmesgewand erstens mal selber bekommen, statt dem verzagten Geist, und dass, weil der Geist des Herrn auf uns ist, dass wir Leuten ein Ruhmesgewand anziehen, statt ihrem verzagten Geist. Und da habe ich gestern gesucht dann nach einem Ruhmesgewand, und wisst ihr was? Samstag, 3.9., das war gestern, kommt in der Hannoverschen Allgemeine dieses königliche Gewand, das ausgestellt wird in Hannover. Ist das nicht gigantisch? Du kannst sagen, ist ein netter Zufall, aber ich habe so wenig Ruhmesgewänder gefunden und es kam ganz schnell. Und ich glaube, das ist einfach, du musst es nicht glauben, ist auch egal, aber ich glaube, dass es eine Bestätigung ist vom Heiligen Geist, dass er Ruhmesgewänder austeilen will und dass er will, dass ihr zu Leuten werdet, die Ruhmesgewänder austeilen. Weißt du, wenn du so, manchmal bist du so entspannt und so freudig, dass die Leute gar nicht fassen können, wodurch du alles durchgegangen bist. Ja, warum? Weil du das alles als Ringe trägst im Geist. Halleluja. Wo bekommt jemand einen Ring? Das ist ein Ring, der wurde speziell gemacht. Ich habe einfach gesucht nach einem Ring mit einer Krone. Und der wurde speziell gemacht von Fußballvereinen in England. Eigentlich irgendwie schade, weil der Ring ist wirklich total cool. Ich glaube, dass der gar nicht weit weg ist von Ringen, die manche von uns tragen, so von der Art her. Die zwei Löwen da drauf und die Krone und der Diamant drin und so weiter. Und ich finde es interessant, ihr kennt die Geschichte von Hiob, man hat sich irgendwie schon so dran gewöhnt, ja, der hatte ja wohl echt einen richtigen Wow, hey, der hat eine echte schlechte Zeit. Also ich meine, erstens mal, wenn dir deine Kinder alle schon sterben, ist echt doof, wenn sie am selben Tag sterben, ist wirklich schrecklich. Okay, wenn dann deine ganzen Häuser zusammenbrechen, deine ganzen Tiere kaputt gehen, wenn dir alles kaputt geht und deine Frau dir am Schluss noch sagt, fluche Gott und stirb, dann weißt du hast wirklich keine gute Zeit. Also dann bist du einfach im Schmerz, dann ist es einfach super schlecht. Und was passiert, nachdem Gott und Hiob einen Austausch gehabt haben, kommen die Leute, in Hiob 42, Vers 11, kommen sie zu Hiob und seine ganzen Freunde, die vorher auch noch ihren religiösen Palaver an ihn rangelassen haben, und schenken ihm Ringe. Yeah! Lukas 15, Vers 22, ich glaube, ihr kennt alle die Geschichte. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt, bekommt er ein neues Gewand. Ach, das war vorher, wir haben ein schönes Gewand gesehen. Er kriegt ein neues Gewand als allererstes, hat bestimmt erstmal geduscht, bekommt ein neues Gewand und einen Ring vom Vater. Mordechai, der eigentlich kurz vorher noch umgebracht werden sollte, hat den Siegelring des Königs bekommen und wurde der zweitmächtigste Mann im Land. Und Esther hatte das Haus des Hamanns und ich bin sicher, da hatte viele Ringe und vielleicht ist er mal reingegangen und hat erstmal die ganzen Ringe geholt, wer weiß. Halleluja. Auf jeden Fall glaube ich, dass Esther so viele Ringe hatte, wie man überhaupt nur haben kann, im Natürlichen und im Geist. Halleluja. So, einfach zu eurer Inspiration habe ich gestern mal einfach verschiedene Ringe rausgesucht, auf denen eine Krone drauf ist, weil ich möchte, dass ihr einfach sagt, ich will einen Ring. Und haben jetzt vielleicht nicht alle unbedingt eine männliche Form. Ich hatte eigentlich einen rausgesucht, gedacht, das geht vielleicht sogar noch für Männer. Ich glaube, das war der hier unten. Aber weißt du was? Im Geist sind unsere Ringe halt einfach krass cool aus. Und Gott hat genau den richtigen Ring für dich. Und mit diesen Ringen kannst du Dinge bewirken, die du an anderen Orten nicht bewirken kannst. Sind doch cool, oder? Was es alles für Ringe gibt mit Krone, ne? Marie-Louise, da kannst du noch aufstocken. Marie-Louise, die einzige, die ich kenne, die einen Ring hat mit Krone. Und hier habe ich, das ist ein Siegelring, man sieht das ja wohl gar nicht schön hier mit der Krone, aber das war dann eher für die Männer. Siegelring mit Autorität verbunden. Autorität für Heilung, Autorität für Geschäftsgründung, Autorität für Schuldenbefreiung, Autorität für Fruchtbarkeit, Autorität über Flüche, Autorität für Finanzen, Autorität in der Fürbitte, Autorität für Personen, Familien, Regionen, Nationen. Aber wir müssen erst das Tränental zum Quellort machen. Und Gott sagt einfach, hey, wie sieht's aus? Gehen wir den Weg zusammen? Willst du mit mir vorwärts gehen? Willst du deine Schmerzen bei mir abladen? Willst du deine Entmutigung bei mir abladen? Oder willst du es weiter behalten? Flucht nach vorne. Flieh nach vorne und sag, ich will mir diese Ringe holen. Ich will die Ringe haben, die Gott für mich hat. Amen. Amen. Amen.